Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ich freue mich wieder zusammen, dass wir uns ja, Gottes Wort anschauen und anschauen, was Gott uns heute sagen will. Es geht um das Thema Gottes Willen erkennen im Dienst für Christus. So hat Andi es mal genannt. Hier habt ihr genau die PowerPoint, da könnt ihr die Bibelverse mitlesen oder auch an einer Stelle nochmal so eine Veranschaulichung. Und ich bin Niklas, die meisten kennen mich wahrscheinlich, aber vielleicht nicht alle. Bin 32 Jahre alt, spiele gern Fußball. Ja, fand es eigentlich ein bisschen schade, dass ich eben noch Predigt vorbereiten musste und nicht mit Fußball spielen konnte, aber das ist okay. Und ich bete noch am Anfang. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier versammelt sind, dass wir in dein Wort schauen können, dass wir darüber nachdenken können jetzt in dieser Zeit, was es bedeutet, dir zu dienen, Herr, und wozu wir auch geschaffen sind, Herr. Und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass du Gnade gibst und dass du mir hilfst, Herr, jetzt dein Wort zu predigen und das zu predigen, Herr, was du möchtest und dass du wirkst, Herr. Ich bin angewiesen darauf, dass du sprichst, sonst sind es nur leere Worte, Herr. Bitte wirke du, sprich du. Danke, Herr, dass du lebendig bist und dass das unsere Hoffnung ist und das jetzt auch meine Hoffnung ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Okay, cool. Starten wir. Als ich 20 war, ungefähr vor 12 Jahren, habe ich mal ein Buch gelesen. Und zwar hieß das Don't Waste Your Life oder auch auf Deutsch mittelgut übersetzt Das Leben ist einmalig von John Piper. Ich weiß nicht, ob manche von euch das Buch vielleicht kennen, aber es ist ein Buch, was mich sehr geprägt hat in meinem Leben als Christ. Ich habe es gelesen und es hat mich sehr bewegt und besonders auch der Anfang des Buches. Und zwar erzählt Piper am Anfang des Buches eine Geschichte von seinem eigenen Vater, der auch Pastor war, aus seiner Gemeinde. Und es war so, dass in dieser Gemeinde ein alter Mann schon lange zur Gemeinde kam und viele Jahre war er schon da, hörte sich die Predigten an, immer und immer wieder, aber das ließ ihn alles irgendwie kalt. Es schien so, als ob das gar nicht richtig durchdringt zu ihm und der Mann zeigte keinerlei Veränderung, aber er kam immer wieder. Mal regelmäßiger, mal unregelmäßiger, aber er war da und reagierte erst nicht. Aber dann, und die Gemeinde hat auch schon viele Jahre für den gebetet, dass er doch zum Glauben kommt. Für die Bekehrung dieses Mannes. Und eines Morgens in dem Gottesdienst geschah es dann. Es war wieder eine Predigt, eigentlich wie jede andere, aber diesmal wurde der Mann ergriffen vom Wort und er wurde überführt von seiner Sünde und er kehrte um. Er glaubte, er tat Buße. Und so ging der Gottesdienst weiter und der Pastor hatte am Ende die Gemeinde schon verabschiedet. Die waren schon alle rausgegangen, aber der Mann saß immer noch da, vorne in der ersten Reihe. Und er weinte. Er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Ihm liefen die Tränen nur so über die Wangen und er weinte. Und der Pastor kam und setzte sich neben diesen Mann. Und zwischen seinem Schluchzen und seinem Weinen hörte er, wie der alte Mann drei Worte immer wiederholte. Ich hab's verschwendet. Ich hab's verschwendet. Ich hab's verschwendet. Dieser Mann blickte auf sein langes Leben zurück. Und obwohl Jesus ihm jetzt gnädig war in seinem hohen Alter, guckte er sein Leben an und kam zu dem Schluss, ich habe mein Leben verschwendet. Ich habe es verschwendet. Das war sein Fazit. Und ich erinnere mich noch, als ich die Geschichte gelesen habe in diesem Buch, hat es mich auch getroffen. Und ich habe gedacht, boah, wie schrecklich. Wie schrecklich. Und ich habe gedacht, wenn ich eines nicht will, dann ist es nach 80, 90 Jahren, keine Ahnung, wie lange ich leben werde, zurückschauen zu müssen und sagen zu müssen, ich habe mein Leben verschwendet oder große Teile davon verschwendet. Es hat mich gepackt und ich habe mich gefragt, Mensch, ja, wie kann ich mein Leben leben, sodass es einen Ewigkeitswert hat, dass es bedeutsam ist? Und das Gute ist, wir sind noch jung. Ich bin vielleicht ein paar Jahre älter als die meisten von euch, aber wir sind noch jung, würde ich sagen. Andi auch, auf jeden Fall. Das sehen wir immer donnerstags beim Fußball. Wir sind noch jung und wir haben unser Leben noch vor uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in diesen jungen Jahren richtige Entscheidungen treffen. Da werden Weichen gestellt, da werden Richtungen eingeschlagen. Und ich will uns herausfordern, dass wir immer wieder innehalten und unser Leben schauen und unser Leben auf Jesus ausrichten. Dass wir für Jesus leben und nicht für uns selbst. Dass unser Leben am Ende nicht verschwendet ist, sondern wir eigentlich nur für uns selbst gelebt haben. Und gar nicht für den gelebt haben, für den wir eigentlich leben sollen. Gar nicht unserer Bestimmung, dem Sinn unseres Lebens nachgekommen sind. Also verschwende dein Leben nicht. Triff Entscheidungen in den jungen Jahren, in denen du gerade bist, die Gott ehren. Doch das wirft die Frage auf am Anfang der Predigt: Was zeichnet denn ein Leben aus, was nicht verschwendet ist? Oder auch, wie um alles in der Welt verschwende ich mein Leben eben nicht? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns fragen, wofür wir denn überhaupt auf dieser Welt sind. Was ist der Sinn unseres Lebens? Und ich meine, schon auf den ersten Seiten der Bibel finden wir eine sehr grundlegende Wahrheit, die sehr wichtig ist, wenn wir über diese Frage nachdenken. Auf den ersten Seiten der Bibel erklärt uns Gott, wie wir Menschen entstanden sind. Um es kurz zu machen, wir haben uns nicht über Millionen von Jahren aus irgendeiner schon immer existierenden Materie entwickelt. Nein, Gott hat uns erschaffen. Wir sind Geschöpfe. Gott hat uns erschaffen. Das ist die Wahrheit. Gott nahm etwas von dem Staub der Erde und er formte den Menschen und er hauchte ihm den Lebensatem ein. Wir sind Geschöpfe, Gott ist unser Schöpfer. Und eine Sache, die damit einhergeht, ist, dass Gott derjenige ist, den wir mit unserem Leben ehren sollen. Es geht eben um den, der uns geschaffen hat. Gott steht über uns, er ist unser Schöpfer. Er ist es, um den sich alles dreht. Er ist das Zentrum des Universums, nicht wir. Und an der Stelle können wir uns den ersten Vers mal angucken, aber mal sehen, ob das so recht funktioniert. Hoffentlich schon. Gucken wir mal. Sehr gut. Aber das ist auf jeden Fall der erste Vers, den wir uns anschauen wollen. Und zwar aus Römer 1, Vers 25. Dort lesen wir, Paulus redet dort über die gefallenen Menschen, über die Menschen, die sich abgekehrt haben von Gott. Und er sagt, was zeichnet sie aus? Er sagt, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Hier sehen wir, was passiert, als die Sünde in diese Welt kam. Denn seit Adam und Eva gefallen sind, ist diese gesamte Menschheit gefallen. Sind wir gefallen, abgefallen von Gott. Und in unserem gefallenen Zustand verehren wir das Geschaffene und nicht den Schöpfer. Wir Menschen dienen von Natur aus nicht mehr Gott, dem Schöpfer, der uns unser Leben gab, wie es eigentlich richtig wäre und angemessen wäre. Nein, von Natur aus dienen wir etwas anderem. Irgendetwas, was Gott geschaffen hat. Irgendeiner Sache in der Schöpfung. Irgendetwas hat in deinem Leben die höchste Priorität. Ob du willst oder nicht, immer ist irgendetwas Prio Nummer 1 in deinem Leben. Und Römer 1, 25 sagt uns hier, entweder ist Gott deine Nummer 1 oder irgendetwas, was Gott geschaffen hat. Entweder oder. Entweder ist Gott deine Nummer 1 oder irgendetwas, was Gott geschaffen hat. Wir sehen also, dass wir geschaffen wurden. Wir sind Geschöpfe geschaffen, um Gott zu dienen und ihn zu ehren. Was ist also Gottes Wille für dein Leben? Dass wir ihm dienen, dass du ihm dienst mit deinem Leben. Ihn an erste Stelle setzt, ihn erst als den Schöpfer. Doch wir sind nicht nur Geschöpfe und deswegen verpflichtet, unserem Schöpfer Ehre zu geben. Nein, wir sind noch mehr, denn wir sind auch teuer erkauft. Wir gehören uns nicht mehr selbst, wir gehören Gott. Nicht nur, weil er uns geschaffen hat, gehören wir Gott, sondern auch, weil er uns teuer erkauft hat. Wir lesen davon in 2. Korinther 6, Verse 19 und 20. Dort lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir sind teuer erkauft, heißt es hier. Und deswegen sollen wir Gott verherrlichen. Wir sollen so leben, wie es ihm gefällt, wie es ihm Ehre macht. Wie er es möchte, nicht wie wir es möchten. Aber wieso sind wir teuer erkauft? Was meint es? Nun, Jesus hat uns teuer erkauft. Jesus hat uns teuer erkauft, als er am Kreuz starb und einen hohen Preis dafür bezahlt hat, nämlich sein eigenes Leben. Jesus kam, um uns zu retten. Denn wie ich eben schon erwähnt hatte, ist Gott von Natur aus nicht das Wichtigste in unserem Leben. Es sind andere Dinge, um die sich unser Leben drehen von Natur aus. Andere Dinge, dein Ansehen vielleicht, deine Karriere, dein Geld, deine Freunde, dein Körper, Sex, Alkohol, Spaß, Party, alles Mögliche außer Gott. Unser Leben dreht sich von Natur aus um etwas anderes als Gott. Und wir tun auch Dinge, die von Natur aus die gegen Gottes Gesetz verstoßen, die nicht richtig sind. Und wir haben ein Problem, wir sind Sünder, sagt die Bibel. Weil Gott ein perfekter Gott ist und eben nichts Unheiliges in seiner Gegenwart duldet. Nichts Falsches, keine Sünde, auch nicht nur ein bisschen. Nein, gar nichts. Und deswegen haben wir ein Problem vor Gott. Aber Jesus kam auf diese Erde. Er kam. Und er starb. Er lebte ein perfektes Leben. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Und er lebte und er starb an diesem Kreuz als stellvertretendes Opfer. Er gab sein Leben hin als ein Opfer für dich und mich. Das tat Jesus an diesem Kreuz. Um die Schuld zu bezahlen, die wir vor Gott haben. Und ich will dich an dieser Stelle fragen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du hier, aber ich will dich fragen, kennst du Jesus schon? Kennst du ihn schon? Glaubst du an ihn? Hast du Buße getan? Bist du umgekehrt von deiner Sünde und hast dich Jesus zugewendet? Glaubst du an das, was er für dich getan hat am Kreuz? Glaubst du? Wenn nicht, dann will ich dich einladen, komm heute zu Jesus. Nimm dir Zeit nach der Predigt, im Lobpreis, später, vorm Einschlafen, wie auch immer. Nimm dir jemanden zur Seite, dem du vertraust. Aber mach ganze Sache mit Jesus. Er hat sein Leben für dich gegeben, um dein größtes Problem zu klären, nämlich das Problem deiner Sünde. Komm zu Jesus. Jesus gab sein Leben hin, er starb. Es hat ihm wirklich alles gekostet, damit er dich und mich retten konnte. Er hat mit seinem Leben für dich und mich bezahlt. Und nun gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern Gott. Nicht nur, weil Gott uns geschaffen hat, sondern auch, weil er uns teuer erkauft hat, weil er uns gerettet hat. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Also lasst uns Gott verherrlichen mit unserem Leben. Wir sollen Gott die Ehre geben. Doch wir sind noch mehr. Wir sind Geschöpfe und wir sind teuer erkauft, aber das bringt auch eine neue Identität mit sich. Wir haben jetzt eine neue Identität in Jesus. Wir sind gerettet. Wir sind seine Kinder, seine geliebten Kinder. Aber wir sind auch, das ist auch Teil unserer Identität, seine Diener. Wir sind Gottes Diener. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, wir können davon in Römer 6 lesen, aber auch in Lukas 17, da hat mich dieser Vers irgendwie nochmal so bewegt und ich habe darüber nachgedacht. Das ist ein Vers, den man vielleicht nicht so häufig den man nicht so häufig vielleicht irgendwie so drauf hat, aber ich lese ihn einmal. Lukas 17, Vers 10. Jesus hat ein Gleichnis erzählt und am Ende zieht er eine Schlussfolgerung. Er sagt zu seinen Jüngern, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich meine, das sind irgendwie auch harte Worte. Das sind auf jeden Fall nicht die Worte, die man zu einer Hochzeit als Trauvers nimmt oder vielleicht als Taufspruch normalerweise nicht. Könnte man auch mal machen, aber naja. Hat Andi eine herausfordernde Predigt vor sich dann auf der Hochzeit. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, es sind auch harte Worte, aber es sind dennoch wahre Worte. Jesus spricht hier auch diesen Teil unserer Identität an. Wir sind Diener Jesu. Wir sind Knechte von Gott, seine Diener. Auch seine geliebten Kinder, ja. Aber auch seine Diener. Und wir sind es schuldig, ihm zu dienen, heißt es hier in diesem Vers. Also, was ist Gottes Wille für dein Leben? Nun, wie sollten wir leben? Wie leben wir ein Leben, welches eben nicht verschwendet ist? Das ist die Frage. Und das tun wir, indem wir so leben oder dafür leben, für den Sinn, für den Gott uns erschaffen hat. Nämlich, ihm zu dienen, ihm die Ehre zu geben und ihm nachzufolgen. Doch wie sieht dieser Dienst in unserem Leben aus? Wie sollen wir Jesus dienen? Was sollen wir tun? In welchem Bereich unseres Lebens? In welchen Bereichen unseres Lebens? Und nach dieser Einleitung möchte ich noch über zwei Punkte sprechen in der Predigt. Man könnte jetzt richtig viel dazu sagen und könnten wir auch machen, dann machen wir noch ein bisschen länger. Aber ich will das jetzt nicht so in die Länge ziehen, deswegen habe ich mir zwei Punkte rausgesucht, über die ich sprechen möchte. Manches wiederholt sich auch ein bisschen zu anderen Themen, Predigten. Das liegt daran, dass die Themen auch irgendwie sich überschneiden zum Teil. Aber ich denke, es ist trotzdem gut, weil es wichtige Wahrheiten sind, wenn wir zum Teil auch nochmal etwas Wiederholung haben. Aber ich habe zwei Punkte mitgebracht, um die es gehen soll. Ihr könnt sie auch da lesen. Wie dienen wir Jesus, ist sozusagen die Frage. Und dann erstens im Kontext einer lokalen Gemeinde und zweitens auch in den großen Lebensfragen. Lass mich anfangen mit dem ersten Punkt im Kontext einer lokalen Gemeinde. Und das ist mir als erstes auch ein wichtiger Punkt. Das ist mir ein wichtiger Punkt, denn wenn wir die Frage nachdenken, wie können wir Jesus dienen in unserem Leben, dann findet das nicht in irgendeinem luftleeren Raum statt. Es ist wichtig zu sehen, dass unser Dienst für Jesus im Kontext einer lokalen Gemeinde passiert, wenn wir in die Bibel schauen. Wenn wir uns das Christsein im Neuen Testament angucken, wenn wir die Apostelgeschichte und die Briefe lesen, dann wird schnell deutlich, dass wir Jesus im Kontext einer lokalen Gemeinde dienen sollen. Natürlich lesen wir auch von Missionaren, die auf verschiedenen Missionsreisen Gemeinden gegründet haben und in verschiedenen Städten unterwegs waren. Aber jetzt habe ich schon gesagt, was hat Paulus gemacht? Er hat Gemeinden gegründet, richtig. Er hat nicht einzelne Personen zum Glauben gerufen und hat dann gesagt, ja, jetzt macht mal irgendwie, sondern er hat Gemeinden gegründet, er hat Älteste eingesetzt. Und wir sehen in den Briefen, wie Paulus auch beschreibt, wie wir einander dienen sollen im Kontext der lokalen Gemeinde. Und das heißt natürlich nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, ein christlicher Influencer zu sein und viele Menschen über Social Media zu erreichen. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Aber da, wo ein christlicher Influencer sagt, meine einzige Lebensaufgabe ist es, christlicher Influencer zu sein, ohne sich auch im Kontext einer lokalen Gemeinde verbindlich einzubringen und zu dienen, lebt außerhalb des neutestamentlichen Vorbilds. Das müssen wir einfach so festhalten. Wir sehen im Neuen Testament, wie unser Dienst für Jesus im Kontext der lokalen Gemeinde stattfindet. Primär, nicht ausschließlich, aber primär. Und wir sehen das Konzept einer lokalen Gemeinde an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel heißt es in vielen Briefen an die Heiligen in Ephesus oder an die Heiligen in Korinth. Und was eben mit genau dieser Anrede deutlich wird, ist doch genau das, dass es eine klar definierte Gruppe von Gläubigen gab in Ephesus oder in Korinth, die zu der Gemeinde zugehörig war. Eine lokale Gemeinde. Wichtig. Und wir finden auch, dass das Wort Gemeinde im Neuen Testament auf zweierlei Art und Weise gebraucht wird. Wir finden Verse, in denen es um die universelle Gemeinde Jesu geht. Das heißt, alle Menschen, die von Herzen an Jesus gläubig geworden sind, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das ist die universelle Gemeinde Gottes. Davon ist manchmal die Rede, wenn das Neue Testament das Wort Gemeinde benutzt. Aber dann sehen wir auch andere Stellen, wo das auf einmal nicht mehr gemeint ist. Zum Beispiel finden wir, wenn es um das Thema Gemeindezucht geht, in Matthäus, und zwar in Matthäus 18, Vers 17, ich habe den Vers nicht mit, aber ich will ihn erwähnen, und zwar finden wir dort, dass es um das Thema Gemeindezucht geht, und zwar geht es darum, dass die Sünden von einer Person, die sich nicht von der Sünde abwenden will, also in der Sünde verharrt, ab einem gewissen Punkt vor die ganze Gemeinde gebracht werden soll. Und wenn Jesus dort von Gemeinde redet, dann meint er nicht die universelle Gemeinde. Da soll jetzt nicht auf einmal die Gemeinde anfangen, an alle Gemeinden überall auf der Welt und am besten auch noch die Toten und die Lebendigen, alle Menschen jetzt von dieser Sünde, von dem einen Menschen zu erzählen. Nein, es geht dort um eine lokale Gemeinde und um Gemeindezucht. dass die Gemeinde mit diesem Prozess involviert wird, wenn eine Person auch, weil sie nicht mehr umkehrt, nachdem sie ermahnt wurde, ausgeschlossen wird aus seiner Gemeinde. Warum? Damit die Reinheit der Gemeinde bewahrt wird und gleichzeitig aber auch der Person, die nicht umkehren will, von ihrer Sünde vermittelt wird. Kehr um, kehr Buße, du kannst nicht Jesus und Sünde vereinbaren. Darum geht's in dem Thema. Wir sehen also, dass das Neue Testament das Wort Gemeinde auf verschiedene Art und Weisen benutzt. Und wir sehen dieses Konzept der lokalen Gemeinde. Das ist ein biblisches Konzept. Und ich will dich ja an dieser Stelle fragen, wie sieht's aus? Wie sieht's aus bei dir? Es ist normal für einen Christen, dass nachdem er von Herzen gläubig geworden ist, sich taufen lässt. Das ist der nächste logische Schritt. Und sich anschließend einer lokalen Gemeinde zugehörig wird. Und ich will dich an dieser Stelle fragen, wie sieht's aus? Glaubst du an Jesus? Glaubst du, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Hast du Buße getan? Bist du umgekehrt von deiner Sünde? Hast du Jesus zugewendet? Dann ist die nächste Frage, bist du getauft? Oder warum nicht? Wenn du gläubig bist, dann lass dich taufen. Aber dann auch die Frage, wenn du getauft bist und gläubig bist, bist du Mitglied einer lokalen Gemeinde? Ja oder nein? Wenn nicht, warum nicht? Warum gehörst du nicht verbindlich zu einer lokalen Gemeinde, in der du dich einbringst und dienst? Es ist Gottes Wille für dein Leben. Wir haben es gesehen und wir sehen es im Neuen Testament. Sein offenbarter Wille, dass du dich verbindlich einer Gemeinde anschließt. Also wenn du noch kein Mitglied einer Gemeinde bist und wenn du vielleicht schon länger zur Arche kommst, zur Jugend, dann will ich dich einladen, sei nicht so unverbindlich dabei. Sei nicht unverbindlich dabei, komm mal nicht, vielleicht auch mal 5 Monate in eine andere Gemeinde und dann wieder da sein. Sei dabei, schließ dich einer Gemeinde verbindlich an. Und natürlich muss man auch erstmal Gemeinden kennenlernen, gerade wenn man neu in eine Stadt zieht. Aber es geht so schnell und es passt sehr gut in unsere Zeit, dass schnell sowas entsteht wie so ein Gemeindehopping. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, aber es geht schnell, dass es eine Person gibt, die guckt sich eine Gemeinde an, ist da ein paar Monate und dann, es gefällt mir jetzt auch alles nicht so ganz perfekt. Dann geht es irgendwie zur nächsten Gemeinde, dann guckt man sich die nochmal 5 Monate an, irgendwie passt auch alles nicht so. Und dann wieder die nächste Gemeinde und wieder die nächste Gemeinde. Und ehe du dich versiehst, bist du irgendwie mehrere Jahre in einer Stadt und du gehörst zu keiner Gemeinde. Lebst völlig außerhalb von dem Rahmen, den das Neue Testament dir vorgibt. Ich will dich herausfordern, falls es dir so geht. Natürlich, guck dir Gemeinden an, prüf Gemeinden. Aber dann schließ dich auch an einer Gemeinde, sei verbindlich dabei. Und auch wenn du Teil dieser Jugend bist und auch diese Jugend und die Arche auch als dein geistiges Zuhause bezeichnest, dann kann ich dich nur ermutigen, werde Mitglied. Werde Mitglied in der Gemeinde. Sei verbindlich dabei. Und nicht nur ab und zu mal im Gottesdienst. Sodass es, wenn du da nicht mehr da bist, auch keinem auffällt eigentlich so richtig. Und du keiner Leitung unterstellt bist so richtig. Das ist nicht gesund. Also sei dabei. Ich kann dich nur ermutigen, dich wirklich verbindlich anzuschließen. Besuch den Mitgliedskurs und werde Mitglied der Arche oder einer anderen biblisch gesunden Gemeinde. Es geht nicht nur um die Arche, aber dennoch stehen wir ja für eine Bibeltreue und dazu will ich dir Mut machen, danach halte Ausschau, wo Gottes Wort hochgehalten wird, denn das ist das Fundament. Nur solche Gemeinden haben auch länger Bestand. Nur in einer lokalen Gemeinde können wir auch tatsächlich Gemeinde so leben, wie Jesus sich das gedacht hat. Nur in einer lokalen Gemeinde, zu der wir uns verbindlich zugehörig fühlen und anschließen, können wir einander dienen mit unseren verschiedenen Gaben. Nur in diesem Kontext können wir einander ermutigen, einander ermahnen, trösten, einander begleiten, wie Gott es sich gedacht hat, Freude und Leid teilen, wie Gott es sich eben für das Gemeindeleben gedacht hat. Nur so kann auch, was ich schon angesprochen habe, Gemeindezucht ausgeübt werden. Ein Mittel von Gottes Gnade. Und unser Dienst, unser Dienen für Jesus findet eben primär in solch einem Kontext statt. Nicht ausschließlich, aber primär. Also will ich dich ermutigen. Mach da auch ganze Sache. Aber vielleicht bist du auch hier und du bist schon Mitglied der Gemeinde, stehst auf der Jugendliste, bist dabei, bist verbindlich dabei, zählst dich als Mitglied dieser Jugend, dieser Gemeinde, also der Arche, wovon die Jugend ja ein Teil ist. Wenn das so ist, dann will ich dich fragen, arbeitest du auch mit? Arbeitest du auch mit? Wie sieht es da aus in der Jugend oder auch in der Gesamtgemeinde? Was für Dienste machst du? Machst du Dienste? Wie sieht es da aus? Und steht dein Dienen auch in einem Verhältnis zu den anderen Dingen in deinem Leben, sag ich mal? Was meine ich? Lebst du für Jesus und sein Reich? Trachtest du zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit? Wie wir auch schon, was auch schon anklang in den anderen Predigten, wozu wir auch immer wieder aufgefordert sind? Oder lebst du doch eher für dein Leben und dreht sich eigentlich alles hauptsächlich doch eher um deine Karriere, dein Sport, deine Schönheit, dein Beauty, keine Ahnung. Um was dreht sich dein Leben? Steht dein Dienen im Verhältnis auch zu anderen Dingen in deinem Leben? Gibt es vielleicht radikale Entscheidungen, die Gott möchte, dass du sie triffst? Entscheidungen, die Gott ehren, aber auch Opfer bedeuten würden für den Dienst für Gott, für den Dienst in der Gemeinde? Wie sieht's aus? Könntest du vielleicht Arbeitszeit reduzieren, um mehr Zeit zu haben, um in Gottes Reich zu dienen? Weil du dennoch monatlich eigentlich gut über die Runden kommen würdest mit 80% des Gehalts zum Beispiel. Oder 90, keine Ahnung. Wie sieht's aus? Prüf das. Prüf das. Ich glaube, in der Hinsicht sind wir in Deutschland sehr geprägt, wo Werte hochgehalten werden wie Fleiß und durchziehen, arbeiten, schaffen, Geld verdienen. Das sind so Werte, aber so schnell verlieren wir dabei Gottes Reich aus den Augen. Und natürlich sollen wir auf der Arbeit Gottes Reich bauen und uns danach ausstrecken und ein Zeugnis sein. Aber dennoch dienen wir auch in erster Linie im Kontext der lokalen Gemeinde. Also wie sieht's aus da in deinem Leben? Wofür lebst du? Für Jesus, für deine Karriere, für deine Sicherheit vielleicht auch, für deine Erfüllung im Beruf? Oder ja, in erster Linie für Jesus und sein Reich. Vielleicht legt Gott auch gerade so einen Schritt gerade dir aufs Herz. Vielleicht trifft dich das gerade, was ich sage. Ich will dich ermutigen, dass du diese Dinge prüfst und dass du denen nachgehst. Dass du das nicht einfach abtust, nach dem Motto, ja, einmal gehört und dann schnell wieder weg. Ich will mich dem nicht wirklich stellen, sondern stell dich diesen Dingen. Denk darüber nach, such Gott im Gebet über diese Fragen. Das ist total wichtig. Ich dachte kurz, es wäre meine Frau. Das Sorry, es klang so. Okay. Ich liebe dich, mein Schatz. Wir sind ja sehr offen. Lissy stand auch auf bei dem lauten Niesen und Naseputzen vorgestern beim Jugendteam-Vorstellung. Von daher, ja, so ist das. Schön, Mensch. Ihr Lieben, wir sollen Gott dienen. Wir sollen Gott dienen mit unseren Gaben in der Gemeinde, im Kontext der lokalen Gemeinde. Und wir sollen auch gabenorientiert dienen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also frag dich, wie hat Gott dich begabt? Was sind Dinge, mit denen Gott auch durch dich wirkt und den Glauben anderer erbaut und andere ermutigt und ermahnt und stärkt? Wo sind Gaben? Wo ist das, mit dem du dich, den Dingen, mit denen du dich einbringen kannst? Unser Dienst für Gott ist ja auch gabenorientiert, sodass wir ja einander anspornen zu guten Werken, dass wir einander ja trösten, ermahnen, dem anderen freuen, aufeinander Acht geben, mit anderen weinen. All diese Dinge finden im Kontext der lokalen Gemeinde statt. Doch die Frage nach dem Willen Gottes für unseren Dienst beinhaltet auch noch mehr. Es beinhaltet auch so die großen Lebensfragen, sage ich mal. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wie dienen wir Gott in den großen Lebensfragen? Sind wir wieder bei der Übersicht. Und wir sind ja schon auf verschiedene große Lebensfragen eingegangen, deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht irgendwie alles Mögliche wiederholen oder so. Heute Morgen ging es ja darum, wie wir einen passenden Partner fürs Leben finden. Die Ehe, sehr wichtig, mit einer der größten Entscheidungen im Leben, sehr wichtig. Auch die Frage, wie, welchen Beruf soll ich zum Beispiel wählen, sind wichtige Fragen. Oder auch, wie sollte mein Leben in den nächsten 5, 10, 30, 40 Jahren aussehen? Da sind zum Teil große Entscheidungen, die zu treffen sind. Und bei all diesen Entscheidungen helfen uns auf jeden Fall auch diese praktischen Tipps, die auch Andi schon angebracht hat oder auch Nathanael. Und da will ich jetzt auch nicht nochmal alles wiederholen, aber will euch da nochmal dran erinnern, auch Gott so zu suchen. Aber jetzt in der restlichen Predigt soll es mal so ein bisschen um die Frage gehen, wie und wo soll ich Gott mit meinem Leben dienen? Auch so in Bezug auf große Fragen und in Bezug auf, ja, das, die etwas größere Perspektive vielleicht. Und da ist mir am Anfang nochmal ein Punkt auch sehr wichtig. Und zwar glaube ich, dass es mit der entscheidendste Punkt ist, wenn es auch darum geht, Gottes Willen zu erkennen. Und zwar ist es der Punkt, dass wir eine Offenheit haben sollten. Eine Offenheit haben sollten, tatsächlich auch das zu machen, was Jesus von uns möchte. Denn ich glaube, dass es schnell geht, dass wir Gottes Willen gar nicht so richtig erkennen können, weil wir vielleicht von vornherein gar nicht offen sind, Gottes Willen zu tun. Weil wir von vornherein Dinge ausschließen. Weil wir von vornherein uns Dinge ja nicht vorstellen können und da sagen, ja, nee, das nicht so. Meinen Beruf will ich auf jeden Fall behalten. Oder was auch immer es ist. Ich will dich herausfordern, da offen zu sein mit Gott. Ich meine, Gott ist unser Herr. Wir haben es in der Einleitung gehört, oder? Gott ist unser Herr. Wir sollen ihm dienen. Wir sind seine Diener. Er ist unser Herr. Und dementsprechend sollten wir uns auch zuerst die Frage stellen, Gott, was möchtest du mit meinem Leben? Wie möchtest du mich gebrauchen? Und nicht zuerst, was möchte ich machen und was möchte ich erreichen im Leben? Nein, Jesus ist unser Herr. Und der Diener macht das, was der Herr sagt und nicht andersrum. Also ist die alles entscheidende und zuerst entscheidende Frage eben die, was möchte Jesus von dir und erst zweitrangig, was möchtest du? Es mag zwar sein, dass Jesus uns seinen individuellen Willen nicht immer zeigt, aber dennoch sollten wir so leben, als ob wir tatsächlich Jesus nachfolgen und nicht umgekehrt. Wir sollten nicht schauen, wie passt Jesus und seine Mission, sein großer Auftrag in das Leben hinein, was ich jetzt gerne leben möchte. Nein, dann tun wir so, als wären wir der Herr und Jesus unser Diener. Es ist andersrum. Er ist unser Herr und wir sind seine Diener. Also lass uns danach fragen und auch wirklich offen sein. Vielleicht möchte Gott, dass du einmal in die Mission gehst. Vielleicht möchte er es. Vielleicht möchte er, dass du Gemeinde gründest innerhalb von Deutschland oder eine junge Gemeindegründung unterstützt innerhalb von Deutschland. Ich weiß es nicht. Verschiedene Dinge, große Fragen. Ganz verschiedene Punkte, aber ich will uns herausfordern, dass wir mit einer Offenheit daran gehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir offen sind, das zu tun, was Gott möchte von uns. Und dass wir danach fragen. Also meine Frage, bist du offen für das, was Gott von dir möchte? Ich habe noch einen Vers mitgebracht aus Jesaja 6, Vers 8. Und zwar geht es dort um eine Begegnung, die Jesaja mit Gott hatte. Und danach heißt es in Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Gott fragt hier, wen soll ich senden? Wer wird gehen? Und Jesajas Reaktion ist, hier bin ich, sende mich. Ich bin bereit, ich bin offen, sende mich. Mach mit meinem Leben, was du möchtest. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesaja war bereit, sich auf die Art und Weise von Gott gebrauchen zu lassen, wie Gott es wollte. Also lasst uns auch diese Offenheit haben. Und ich glaube, dass es passieren kann, dass wir, wie ich schon gesagt hatte, dass wir manchmal nicht offen sind für das, was Gott von uns möchte, oder seinen Willen nicht erkennen, weil wir gar nicht offen sind für das, was Gott von uns möchte. Und Dinge ausschließen. Und wir sagen, ja, ich möchte Gott dienen, aber. Dieses Wort aber ist das Problem tatsächlich. Wir wollen Gott dienen, aber nicht in einer anderen Stadt. Aber wenn ich in etwa genauso viel verdiene wie jetzt. Aber nicht in einem anderen Land. Aber nicht im Putzteam, nicht im Beamer-Team, nicht im Lobpreis, nicht da, nicht als Single, auf gar keinen Fall, nicht als Single. Mission, ja, aber nur verheiratet,
nicht als Single. Vielleicht schließen wir von vornherein Dinge aus, sind nicht wirklich offen. Ich will uns herausfordern, dass wir offen sind. Gott sieht viel besser als wir selbst, was er geplant hat für unser Leben. Denn er ist Gott. Oft fehlt uns dieser Weitblick. Also frage nach Gottes Willen. Aber gleichzeitig ist es auch so wichtig, dass wir nicht nur nach Gottes Willen fragen und darin verzweifeln. Dann haben wir nämlich das, was auch schon angeklungen ist, dass wir uns nur damit beschäftigen, was ist Gottes individueller Wille für mein Leben. Und alles dreht sich nur darum, das rauszufinden. Und was dann tatsächlich ist, wenn wir nicht an etwas anderes mehr denken und nicht das Ganze und nicht noch andere Wahrheiten sehen, dann ja, wird es im Chaos enden. Aber dennoch sollten wir auch nicht so tun, als wenn uns das eigentlich gar nicht interessiert, was Gott will, sondern wir sollten nach ihm fragen und danach fragen, was er möchte von uns. Wir dürfen auch mutig Schritte gehen. Also such dir Ratgeber, gute Ratgeber, wäge deine Entscheidung ab, suche Gott im Wort, frage ihn, bete darüber. Aber wir dürfen auch Schritte gehen. Und dürfen vertrauen, dass Gott uns lenkt und leitet. Und dürfen wissen, dass wir niemals außerhalb von seinem souveränen Willen auf einmal landen werden. Und es gibt auch dieses Bild, was auch manchmal hilfreich ist zu verstehen, dass man ein stehendes Auto nicht lenken kann. Oder ein Schiff, was einfach nur da steht, kann man nicht lenken. Du kannst zwar das Ruder verstellen und dann ist sozusagen, oder das Lenkrad verstellen, dann ist alles vorbereitet, dass wenn das Auto losfährt, dann geht es in eine Richtung. Aber es verändert sich nicht von der Position. Aber wenn dein Auto sich bewegt und du lenkst, dann ändert es die Kurve, ändert es die Richtung. Ein wichtiger Punkt. Gott will uns leiten und lenken und manchmal lenkt er uns auch, während wir schon gehen. Also dürfen wir mutig Schritte gehen und gleichzeitig auch nach Gott fragen. Und ich will auch noch mal kurz erwähnen, weil ich das auch schon, bevor ich die Predigt von Nathanael gehört hatte, auf dem Herzen hatte, auch noch mal kurz etwas dazu sagen, weil ich glaube, das hilft uns, dass Gottes Wille verschiedene Facetten hat. Nicht alle von euch waren vielleicht da bei der Predigt, aber die meisten schon. Ich will es auch kurz halten, aber Gottes Wille hat verschiedene Facetten. Wir haben gehört von Gottes souveränen Willen, Gottes moralischen Willen und seinem individuellen Willen. Und es ist sozusagen so wie mit einem Kreis. Und zwar können wir noch einmal das nächste Bild. Da haben wir es. Letztendlich ist es genau so. Wir haben der äußere Kreis ist Gottes souveräner Wille. Alles, was passiert, entspricht Gottes souveränen Willen, alles, ohne Ausnahme. Das ist das, was die Bibel uns offenbart. Nathanael hat die Stellen dazu vorgelesen. Innerhalb dieses souveränen Willens befindet sich der moralische Wille. Gott hat uns in seinem Wort bestimmte Dinge gesagt, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Und diese Dinge sind für alle Menschen gleich und für alle Menschen richtig oder falsch. Du sollst nicht töten, ist immer falsch. Also zu töten ist immer falsch. Es entspricht Gottes moralischen Willen. Und dieser moralische Wille, der ist innerhalb von diesem souveränen Willen. Und wenn jemand gegen den moralischen Willen verstößt, was wir sündigen, tatsächlich ist es möglich, wir sündigen, ja. Dann bleibt es aber dennoch innerhalb von Gottes souveränen Willen. Das ist wichtig zu verstehen. Wir können nicht durch unsere Sünde auf einmal außerhalb von Gottes souveränen Willen sein und außerhalb sein von dem, was er in seinen Händen hält. Und dann ist es so, innerhalb von diesem moralischen Willen gibt es auch noch seinen individuellen Willen. Und innerhalb, und ich meine, jedes Bild hinkt so ein bisschen, aber innerhalb meint in dem Fall, dass Gottes individueller Wille nie außerhalb ist von seinem moralischen Willen. Also es geht sozusagen, Gott wird nie etwas von dir verlangen, was seinem moralischen Willen widerspricht. Was seinem offenbarten Willen widerspricht in seinem Wort. Merkt ihr das? Das ist wichtig. Auch wenn es sich vielleicht noch so richtig anfühlt. Wenn Gott dir sagt, das ist falsch, dann ist es falsch. Dann ist es nicht dein individueller Wille, oder Gottes individueller Wille für dich, das zu tun. Nein, entspricht nicht seinem moralischen Willen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und zwar ist es deswegen wichtig, weil es uns hilft, eine Balance zu wahren. Es geht so schnell, dass wir auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Und es geht so schnell, dass wir, wenn wir manche Sachen davon überbetonen, dann endet das jeweils in Schwierigkeiten. Die sehen unterschiedlich aus, aber es endet jeweils in Schwierigkeiten. Wenn wir Gottes, davon haben wir schon gehört von Nathanael, wenn wir Gottes individuellen Willen total stark betonen, dann kann es in Chaos enden. Weil wir nur danach fragen, Gott, was willst du jetzt von mir? Und vielleicht erfahren wir nicht, was Gott jetzt gerade von mir will. Und dann stehen wir da und sagen, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts machen. Ich kann nicht. Ich kann keine Hand bewegen, ohne dass Gott mir gesagt hat, ich soll es machen. Chaos. Wenn wir das überbetonen und aus den Augen verlieren, dass Gottes souveräner Wille da ist und dass wir darin ruhen können, dass wir wissen können, dass Gott mit uns zu seinem guten Ziel kommt, egal wie wir uns entscheiden. Selbst wenn wir mal gesündigt haben, und davon haben wir viele Beispiele in der Bibel, kommt Gott zu seinem guten Ziel mit uns. Und ist das dann auf einmal nicht außerhalb seines souveränen Willens. Oder wenn wir vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, die Gott eigentlich so für uns nicht vorgesehen hat, auch dann dürfen wir wissen, dass Gott mit uns zu seinem Ziel kommt. Das darf uns ermutigen, weil sein souveräner Wille ist da. Er ist souverän, er hält es in der Hand, er hält unsere Entscheidungen in der Hand und es gibt uns Mut, tatsächlich Schritte zu gehen. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass wenn wir so sehr Gottes souveränen Willen vor Augen haben, und vielleicht neigen wir dazu am ehesten, dass wir dann vielleicht auch denken, ja, okay, dann ist auch gar nicht so wichtig, dass ich Gott jetzt frage, was er von mir möchte, welchen Beruf ich einschlage oder wenn ich heirate, ist ja eigentlich alles egal, alles Gott ist souverän über alles. Ich glaube, dann haben wir es auch nicht so ganz verstanden, weil dann verlieren wir sozusagen die anderen Sachen aus dem Blick. Es ist wichtig, dass wir diese Balance wahren, weil diese Sachen alle in der Bibel sind. Das ist ja der Punkt. Gott offenbart uns seinen Willen und es wird deutlich, dass es verschiedene Facetten gibt. Und es ist wichtig, dass wir diese Balance halten, damit wir auf der einen Seite mutig Schritte gehen können und gleichzeitig auch in Abhängigkeit von Gott leben und auch ihn fragen und nicht einfach so leben, wie wir wollen und uns eigentlich gar nicht mehr richtig mit Gott leben. Wie es auch in diesen Versen heißt, auch die haben wir schon erwähnt, dass wir ihn auf allen unseren Wegen erkennen sollen oder ihm unsere Wege anbefehlen sollen. Wenn wir manchmal nur Gottes souveränen Willen sehen, dann verlieren wir das manchmal aus den Augen, dass das ja auch da deutlich wird. Also, menschliche Verantwortung, Souveränität Gottes, hier haben wir es wieder. Zwei Facetten, die total wichtig sind und spielen niemals eins gegen das andere aus. Niemals. Das muss einfach wie zwei Gleise parallel laufen. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Also nach Gott fragen. Und ich komme zum Schluss, aber am Ende habe ich noch eine Illustration mitgebracht, die ich mit euch teilen möchte. Ich habe noch einen, können einen weitermachen. Ich lese noch einen Vers zusammen und dann will ich noch was illustrieren damit. Und zwar sollen wir immer den Fokus auf das Ziel behalten, wenn wir nach Gottes Willen fragen und auch Gottes Willen in unserem Dienst. Und wir lesen in Philipper 3, Vers 13 und 14 genau das. Hier steht, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, dass ich das Ziel schon erreicht zu haben, so rum. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und ich habe euch noch eine Veranschaulichung mitgebracht. Ich habe das selber aus einer anderen Predigt mal gehört. Vielleicht kennen das auch manche von euch, aber ich fand es so gut, dass ich gedacht habe, ich bringe das auch mal mit. Und zwar, vielleicht kennt ihr das. Ich habe hier ein Band mit. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass dieses Band, ich meine, das hängt da hinten, aber wir stellen uns mal vor, dass dieses Band unendlich lang ist. Unendlich lang ist. Und dieser Teil hier, den ihr seht, das ist unser Leben hier auf dieser Erde. Sozusagen eine riesen Zeitleiste. Das ist unser Leben hier auf dieser Erde. Und das hier, all das, das ist die Ewigkeit. Und es geht so schnell, dass wir so fokussiert sind auf das Hier und Jetzt. Dass wir uns überlegen, ja, wie ist denn das nochmal? Vielleicht, hier ist gerade Schule jetzt, Menschen, da bist du gerade drin, da fragst du dich, okay, soll ich jetzt irgendwie Abi machen oder nicht? Und dann geht es irgendwie weiter und dann denkst du, okay, jetzt bin ich hier und was, welchen Beruf soll ich nehmen? Ich meine, hey, das hat Konsequenzen für diesen ganzen Zeitraum. Und hier fragst du dich, boah, werde ich hier eigentlich alleine sein oder werde ich da die ganze Zeit jemanden an meiner Seite haben? Und hier, puh, werde ich da krank sein? Hier, boah, Und dich beschäftigen die ganze Zeit, was hier so los sein wird, was hier so passieren wird. Und da sind wir ganz viel mit unseren Gedanken. Und wir vergessen völlig, dass das nur ein sehr kurzer Abschnitt ist. Im Gegensatz zu der Ewigkeit, die kommt. Immer so weiter. Wir vergessen das. Wir verlieren diese Ewigkeitsperspektive. Völlig aus den Augen. Also lasst uns unser Leben mit Ewigkeitsperspektive leben. Und ist das nicht krass, dass dieser Teil bestimmt darüber, wie wir in diesem Teil leben, bestimmt darüber, wie wir diesen ganzen Teil verbringen werden einmal. Mit Gott oder ohne Gott. Dieser Teil hier bestimmt darüber. Also lasst uns mit Perspektive Ewigkeit leben. Wir sind manchmal so im Hier und Jetzt und so von den Dingen dieser Welt eingenommen, dass wir das hier völlig aus den Augen verlieren. Lass uns nicht in diese Falle tappen. Lass uns mit Perspektive Ewigkeit leben. Lass uns unser Leben nicht verschwenden. Lass uns in dem Leben hier so leben, wie Gott es möchte. In unserem Dienst für Gott mit Blick auf all das. Und vielleicht bist du auch hier und du kennst Jesus noch gar nicht richtig. Vielleicht bist du hier und du überlegst dir, Mensch, wie kann ich jetzt hier möglichst viel Freude haben? Wie kann ich hier vielleicht Party machen? Wie kann ich da irgendwie möglichst gesund leben die ganze Zeit, dass ich möglichst lange noch hier lebe? Und du fragst dich das. Und dir geht es eigentlich nur ums Hier und Jetzt und darum, glücklich zu sein im Hier und Jetzt. Aber du lässt völlig außer Acht, ob du glücklich bist in all dieser Zeit. Das gibt doch gar keinen Sinn. Das gibt doch gar keinen Sinn. Doch die meisten von euch sind Christen und folgen Jesus nach. Und wenn es dir so geht, dann will ich dich auch herausfordern mit dieser Veranschaulichung. Schau auf die Ewigkeit. Auf all das hier. Es wird wunderschön. Es wird wunderschön mit Jesus im Himmel. Es wird wunderschön. Lass uns da auf den Blick haben. All das, was unser Leben schwer macht, ist im Vergleich, das ist das Wichtige, die wichtige Betonung, nichts zu dem, was noch kommt. Nichts. Römer 8, 18 zeigt uns das. Vor uns liegt eine Ewigkeit voller Freude. Eine Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Auch wenn es dir gerade schwerfällt, auch wenn du gerade zu kämpfen hast, mit Verlusten hier, mit unerfüllten Wünschen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und du vielleicht Entscheidungen triffst oder überlegst, Entscheidungen zu treffen, die bedeuten, dass du Opfer bringst für dieses Leben hier, dann sei ermutigt. Das kommt noch. Und es wird schön. Es wird schön. Lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir vor Entscheidungen stellen, vielleicht den Job zu wechseln, vielleicht weniger Geld zu haben, aber dafür besser in Gottes Reich dienen zu können, vielleicht hier unser Zuhause aufzugeben, um in einer anderen Stadt zu leben. Lass uns das hier im Blick haben. All diese Entscheidungen können wir nur richtig treffen im Angesicht der Ewigkeit. Das ist wichtig. Wir können die großen Entscheidungen dieses Lebens nur im Angesicht der Ewigkeit gut und weise treffen. Gott will, dass wir mit Perspektive Ewigkeit leben. Paulus sagt hier in den Versen, dass er bewusst zurücklässt, was hinter ihm liegt. Und dass er sich völlig auf das konzentriert, was vor ihm liegt. Und dass er mit ganzer Kraft läuft, wie ein Marathonläufer, mit dem Fokus auf die Ewigkeit, sodass er den Siegespreis bekommt, sodass er sein Leben gut zu Ende bringt. Paulus hatte all das hier im Blick, die Ewigkeit, als er sein Leben gelebt hat. Und das hat ihn befähigt, dazu Entscheidungen zu treffen, die auch hart waren und die auch zum Teil Leid bedeutet haben. Das hat ihn befähigt, dazu in dieselbe Stadt wiederzugehen, hier, obwohl er da verprügelt wurde das letzte Mal, wo er da war. Weil er das gesehen hat, war er bereit, für Jesus zu leben, Risiken auf sich zu nehmen und nachzufolgen. Also lass uns unser Leben nicht verschwenden, lass uns mit Perspektive Ewigkeit leben und Gott dienen. und seinen Willen erkennen in unserem Dienst für ihn und einfach ihm nachfolgen. Wir haben gesehen, was der Sinn des Lebens ist. Jesus hat uns gerettet, hat sich für uns hingegeben, er hat uns erkauft, wir gehören ihm. Wir sollen für ihn leben, ihm dienen. Und das im Kontext einer lokalen Gemeinde. Und wir sollen offen sein für das, was Gott vorhat mit unserem Leben. Und wir dürfen auch mutig Schritte gehen und gleichzeitig nach Gottes Willen fragen und mit Perspektive Ewigkeit leben. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für diese Wahrheiten und ich danke dir dafür, dass wir diese Perspektive auf die Ewigkeit haben. Ja, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das sehen wir so oft und das ist die Wahrheit, Herr. Und ich bitte dich so sehr, dass du uns hilfst, diese Ewigkeitsperspektive nicht aus den Augen zu verlieren. Auch wenn wir zum Teil so eingenommen sind vom Hier und Jetzt und uns den Kopf zerbrechen und auch Leiden da sind und die sind da und du siehst es auch. Und dennoch dürfen wir wissen, dass wir einmal die Ewigkeit mit dir verbringen, wenn wir an dich glauben. Und ich bitte dich darum, dass du uns diesen Blick gibst. Und ich bitte dich auch für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, die zwar dabei sind oder die mitkommen oder die auch schon länger in der Gemeinde sind, aber die dich nicht wirklich von Herzen her kennen, nicht wirklich dir nachfolgen, nicht wirklich glauben. Jesus, ich bitte dich für die, dass du sie erreichst und dass du sie ergreifst und dass sie zu dir umkehren, dass sie sich an dich wenden. Jesus, bitte tu das. Danke, Herr, dass du lebendig bist. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!